Herzen, Lichtblicke hinter die Wolken.
Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia
und Gesche. In diesem Podcast geben wir euch spannende Einblicke in unsere Arbeit
rund um das Thema Coaching und Hypnose.
Ja, liebe Clelia, heute bist du wieder dran mit deinen spannenden Themen aus deinem Berufsalltag.
Ja, genau. Und wir sitzen hier in der neuen Praxis von Gesche. Ja. Das muss ich jetzt mal erwähnen, die ganz, ganz toll ist.
Ja. Vielleicht heilt es dadurch ein bisschen, weil hier die Decken so hoch sind, aber ja, es ist eine super schöne Atmosphäre.
Und es wird bestimmt ein ganz inspirierender Podcast.
Ja, klar. Genau, und zwar soll es heute um das Thema Vertrieb gehen. Du arbeitest ja auch viel mit der Berufsgruppe aus dem Vertrieb. Und da gibt es auch ja, viel das Thema Druck und Leistungsdruck und sowas. Und da wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Deswegen erstmal die Frage, was macht denn Coaching so im Vertrieb so besonders und was unterscheidet es vielleicht auch von ja, anderem Coaching in anderen Berufsbereichen oder allgemein von Business Coaching?
Mhm. Also so viele Unterschiede, ich sag mal zum Privatleben, da wo wir Leistung zeigen wollen, ne, gibt es gar nicht. Keine Ahnung, Prüfungen oder solche Sachen. Überall, wo das Thema Druck eine Rolle spielt, ist es eigentlich gleich. Und ich habe mich auf Vertrieb spezialisiert, weil ich selbst im Vertrieb ja tätig war, viele Jahre, und da vieles kenne. Nur im Grunde genommen gibt es nicht so einen großen Unterschied zum Business Coaching, da ich das ja auch das Vertriebscoaching mit hohem Druck umzugehen, mache ich auf Basis von Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und das geht in jedem Bereich eben auch. Das, was am Vertrieb besonders ist, ist, dass ich da ganz häufig meine Komfortzone verlassen muss.
Du als Coach oder quasi Mitarbeiter?
Nein, ich als Coach eigentlich nicht, außer ich mache selber Vertrieb oder Akquise in dem Fall. Natürlich muss ich da auch meine Komfortzone verlassen. Mhm. Nein, aber als Vertriebler verlässt du ganz häufig deine Komfortzone. Mhm. Und auch wenn du das schon jahrelang machst, gibt es doch auch immer wieder Schwierigkeiten, Zweifel, Ausreden finden, dann doch vielleicht das ein oder andere zu machen, was gar nicht, eigentlich jetzt gar nicht dran ist, und sich eben so abzulenken von der eigentlichen Sache, die du tun müsstest. Mhm. Und auf der anderen Seite stehen dann eben die Zahlen. Die Zahlen, die beim Vertrieb ganz oben stehen, an denen alle gemessen werden. Das, was du erreicht hast. Und ja, das macht schon viel Druck. Deswegen habe ich es auch eben mit Prüfungen verglichen. Ne? Da zählt auch letztlich die Note, die du dann für diese Prüfung, die Beurteilung, die du bekommst. Und bei allem, wo wir eben beurteilt werden, spüren wir Druck. Mhm. Und damit kann ich unterschiedlich umgehen. Und das ist das, was ich mit meinen Coaches mache. Ich finde Wege mit meinen Coaches zusammen, wie sie gut mit dem Druck umgehen können, wie sie auf angenehme Art und Weise ihre Komfortzone verlassen können, dosiert, sodass sie sich noch damit wohlfühlen, sich auch bewusst machen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Denn meistens ist das in unseren Köpfen was ganz, ganz Großes und in der Wirklichkeit ist es total banal. Und auch die Wichtigkeit bzw. die Unwichtigkeit, wenn ich es auf Deutsch gesagt mal verkacke. Denn auch das ist in der Regel gar nicht so schlimm. Und auch da gibt es eben unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Und wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Und ja, da eben sich mal genau anzugucken, was passiert denn eigentlich wirklich, wenn ich einen Fehler mache? Ist das wirklich so dramatisch? Kann ich den wirklich nicht mehr ausbügeln? Das sind alles Dinge, an denen ich eben mit meinen Klienten arbeite. Mhm. Und ja, so dass sie da einfach entspannter sein können. Ja, da geht es in erster Linie darum, mit sich selbst mehr im Reinen zu sein, selbstbewusster auftreten zu können, Selbstvertrauen zu haben und klar zu kommunizieren und auch Grenzen zu setzen. Denn im Vertrieb, auch wenn sich das für viele jetzt erstmal komisch anhört, aber auch im Vertrieb muss ich Grenzen setzen und muss nicht machen lassen mit mir, was auch immer, ne, was über meine Grenzen hinausgeht. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Und wenn ich dann mal Grenzen setze, dann ist mein Gegenüber in der Regel kooperativer.
Mhm, spannend, ne?
Ja, sehr spannend zu sehen und zu erleben auch.
Wie wirkt sich dann so der ständige Leistungsdruck vor allen Dingen auf die mentale Gesundheit und vielleicht auch auf Motivation aus?
Ja, das ist ganz unterschiedlich und vielfältig, würde ich sagen. Also was wir, glaube ich, alle kennen, ist ständiges Kopfkino, dass uns das einfach immer wieder und immer wieder beschäftigt, dass wir es immer wieder und immer wieder durchkauen. Selbstgespräche, also fiktive Gespräche mit irgendwelchen Partnern oder Klienten oder was auch immer führen. Schlaflosigkeit häufig oder auch nachts aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Essen, also das wirklich durch Essen zu kompensieren, dann damit natürlich auch eine Gewichtszunahme. Bei einigen ist es auch andersrum, die essen gar nicht mehr und nehmen ab, also eben am Gewicht und an der Gesundheit an sich. Und ja, das ist so wirklich so vielfältig: Gereiztheit, schlechte Laune, schnell wütend werden, unfreundlich. Ich bin mir auch sicher, dass Krankheiten da eine Rolle spielen. Ne? Also was weiß ich, Nebenhöhlenentzündung. Ne? Es gibt so, ja, Dinge, die man ganz gut vergleichen kann. Das heißt nicht immer, dass es von unserer Psyche kommt, aber in manchen Fällen ist es einleuchtend. Ne? Bei einer Nebenhöhlenentzündung zum Beispiel, wenn ich die Nase voll habe. Ne? So, wahrscheinlich kommt es nicht allein dadurch, aber es begünstigt das, wenn ich gestresst bin. Dann schüttet der Körper ja auch ganz andere Hormone aus. Und also die Art und Weise, wie sich das äußert, ist ganz vielfältig.
Mhm. Kann man da einen Unterschied auch zwischen Männern und Frauen sehen, wie die darauf reagieren oder auch damit umgehen oder wie die das sozusagen kompensieren, diesen Leistungsdruck?
Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also, ich würde es nicht an Männern und Frauen festmachen, ich würde es eher an Typen festmachen, also an Typ Menschen. Ne? Der eine, der geht eher in sich und macht alles mit sich aus, der hat wahrscheinlich dann eher diese Krankheiten, das Essen und dicker werden. Und,
er frisst das in sich rein.
Ja, genau, er frisst das dann in sich hinein. Ein anderer Typ, der muss andauernd darüber reden, für den gibt es kein anderes Thema mehr oder wenig andere Themen, was auch im sozialen Umfeld auch dann zu Schwierigkeiten führen kann, wenn ich immer wieder das gleiche Problem erzähle und nicht mehr wirklich einen Blick habe für ein anderes Thema, dann ist der ein oder andere auch genervt. Manchmal habe ich auch schon erlebt, dass dann Klienten gemieden worden sind von bestimmten Personen und so. Ich glaube, dass jeder so seine eigene Art und Weise hat, damit umzugehen. Ich könnte jetzt nicht sagen, Männer essen und Frauen schlafen nicht. Aber eben der Unterschied, so dass es unterschiedliche Typen gibt. die unterschiedlich mit dem Druck umgehen.
Gibt es so einen Punkt, wo man erkennt, okay, das ist jetzt vielleicht noch so normaler Stress und ab einem gewissen Punkt wird es dann auch irgendwie ungesund oder vielleicht sogar Richtung Burnout oder ne, dass es einfach Überforderung ist? Kann man da so eine Grenze ziehen?
Also ich denke schon, wenn mich etwas länger als 2-3 Tage beschäftigt zum Beispiel, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass ich mir das genauer angucken sollte. Wenn ich körperliche Beschwerden habe, sowieso, das ist klar, auch wenn ich eben ständiges Kopfkino habe. Also ich denke, dass ein Mensch das auch ganz gut einschätzen kann. Ne? Wenn ich weiß, jetzt 2 Wochen lang habe ich ein Projekt und das wird stressig und da muss ich vielleicht über meine Grenzen hinaus arbeiten, ist das eine Sache, die der Körper gut wegsteckt. Dann werde ich auch diese Symptome nicht haben. Vielleicht wache ich mal einmal auf und kann nicht einschlafen, weil mir ein Gedanke in den Kopf schießt, oh, das hätte ich noch machen müssen oder so. Ne? Das würde ich auch noch als normal bezeichnen. Aber sobald es anfängt, regelmäßiger zu sein, kontinuierlich, so dass ich vielleicht auch immer wieder in die gleichen Situationen komme oder ähnliche Situationen, das ist definitiv der Zeitpunkt, wo es über normalen Stress hinausgeht.
Ja, und oft ist es wahrscheinlich auch so ein subjektives Leidensempfinden. Ne? Also man merkt ja selber irgendwann, wenn der Leidensdruck höher wird oder dass es unangenehm wird, dass es sich auch vielleicht nicht mehr normal anfühlt oder es anders sein sollte.
Ja. Das auf jeden Fall. Das, was ich eben versuche, und deswegen gehe ich ja zum Beispiel auch in Firmen auch und coache auch Menschen, die eben noch nicht so unter diesem Druck leiden. Der Körper kann das schon eine Weile kompensieren auch, aber es ist eben ratsam, gar nicht erst dahin zu kommen, mhm, sondern schon vorher gut damit umgehen zu können. Mhm.
Ja, wie kann denn Coaching dabei helfen, mit diesem Leistungsdruck besser umzugehen?
Auf ganz vielen Art und Weisen. Ich bin ja sowieso davon überzeugt, dass alles mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Und genau das ist der Punkt, an dem wir dann arbeiten, indem wir gucken, was bereitet dir denn diesen Druck? Was bereitet dir dieses Kopfzerbrechen? Sind es Fehler? Ist es, wie du bei dem anderen ankommst? Sind es Ängste, ob du das überhaupt leisten kannst, was von dir erwartet wird? Das wäre im Grunde genommen das Gleiche. Ne? Was denken die anderen von dir, wenn du es nicht erreichst? Und eben zu gucken, wo sind diese Schwierigkeiten? Also was genau bereitet dir Schwierigkeiten, auch wenn du aus deiner Komfortzone rausgehen musst? Dann bedeutet das ja auch, dass du da irgendwelche Schwierigkeiten hast, ne? Dass es dir peinlich ist oder gerade im Vertrieb ist es ganz oft so, nerv ich die, wenn ich die anrufe, was denken die von mir? Und das erstmal rauszukriegen, denn das ist ganz unterschiedlich und individuell und dann gezielt Strategien zu erarbeiten, wie wir das ändern können, so dass sich die Klienten dann hinterher damit wohlfühlen, dass sie für sich zum Beispiel selbst bestimmt haben, ich nehme mal Anrufe, jemanden anrufen als Beispiel, so dass er selbst definiert hat, wann nerv ich, wann nerv ich nicht und was ist überhaupt so schlimm daran, wenn ich nerve? Ist nicht der andere genauso in der Pflicht, einfach zu sagen, ich habe kein Interesse oder ich möchte das nicht, was ja okay ist? Und all solche Sachen, ne? Wirklich eine Strategie zu haben, dass du gut damit zurechtkommst. Und dann, was ganz, ganz viele haben, das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem ich mit fast jedem arbeite, ist, wenn das Nein kommt. Nein, kein Interesse. Nein, möchte ich nicht. Das nehmen ganz, ganz viele persönlich. Hm. Und es hat aber zu 99,9% nichts mit dir persönlich zu tun, sondern kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Und sich da abzugrenzen und wirklich nicht nur zu wissen, es hat nichts mit mir zu tun, denn das wissen die meisten, aber das auch zu fühlen, dass es nichts Persönliches ist. Es ist nicht ein Nein gegenüber deiner Person, es ist ein Nein in diesem Moment zu der Sache. Und am schwersten fällt, dass zum Beispiel Kleinunternehmen, die was erfunden haben, das ist dann deren Baby und das will jemand nicht haben, dann fangen die eben wirklich oft an, komplett an sich zu zweifeln, was eigentlich überflüssig ist, weil das hat nichts damit zu tun.
Mhm. Ja, spannend. Wie kann man denn auch gerade mit so vielen Neins so die Motivation behalten? Also es kann ja auch sein, wenn du irgendwie 10 Neins hintereinander kriegst, dass du dann denkst, so, boah, ich habe keinen Bock mehr, oder ich glaube, da sinkt ja die Motivation dann doch auch an irgendeinem gewissen Punkt, ne, wenn vielleicht kein Erfolgserlebnis so schnell kommt. Was kann man da denn machen, um diese Motivation auch zu behalten und weiterzumachen, bis man wirklich sagt, da kommt irgendwann noch ein Ja und ohne ein Nein gibt es ja auch kein Ja und so. Da gibt es ja so ein paar Sprüche aus dem Vertrieb. Wie kann man da motiviert bleiben, gerade wenn es mal eine lange Durststrecke mit vielen Neins gibt?
Mhm. Auch da gibt es unterschiedliche Wege. Also so ein Vertriebsspruch ist ja, ne, so lange telefonieren, bis ein Ja kommt. Mhm. Weiß ich nicht, kann man machen, dann kommt vielleicht auch die Motivation wieder, aber in meinen Augen gibt es da eben noch andere Wege. Also das ist auch eine Strategie, die sich jeder eben erarbeiten muss. Ich kann da die richtigen Fragen stellen. Ich gebe hier immer keine Wege vor, weil oft habe ich einen Weg im Kopf, ja, aber ich werde ihn auf gar keinen Fall sagen, denn das wäre ein Überstülpen und das ist vielleicht für die Person gar nicht der richtige Weg. Und ich bin auch überrascht manchmal, wenn ich Wege im Kopf habe und mein Gegenüber erarbeitet sich eine Strategie, von der ich denke, boah, die ist ja geil, wäre ich nie drauf gekommen. Und deswegen ist auch das ein bisschen individueller. Aber wenn ich wirklich immer Nein bekomme und kein Ja, zu gucken, macht es vielleicht Sinn, etwas zu verändern, eine Kleinigkeit. Ne? Rufe ich die richtigen Leute an, sage ich das Richtige, aber nicht im Sinne von Zweifel, sondern einfach die Strategie neu zu überdenken. Und wenn es wirklich ein Tag ist, wenn es normalerweise gut klappt und ich eigentlich eine gute Strategie habe, aber es ist ein Tag, wo alle Nein sagen, ist es auch völlig okay, einfach aufzuhören und zu sagen, okay, heute mache ich was anderes. Heute scheint am Telefon nicht mein Tag zu sein. Ich telefoniere morgen weiter und mache heute etwas anderes. Oder kannst auch eine kurze Pause machen, ne? Dir gute Musik anmachen, irgendwas, was dir gute Laune macht und dann weiter telefonieren. Also eine kleine Pause einlegen hilft da ganz oft. Und was im Vertrieb super funktioniert, ist, und dann gibt es eigentlich auch nicht ganz viele Neins. Also natürlich gibt es auch Neins, ne? Aber nicht ganz viele Neins hintereinander. Gut zuzuhören und das, was der andere sagt, auch aufzugreifen. Und das können Kleinigkeiten sein, wie, keine Ahnung, gerade bei der Kaltakquise, wenn du irgendwelche wildfremden Menschen anrufst. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei einer Akquise, die ich gemacht habe, war es ganz deutlich zu hören, dass die Person am anderen Ende gerade isst. Und ich habe dann einfach, oh, guten Appetit, was gibt's denn Leckeres? Und auch, ich knabber hier nur ein bisschen Paprika und so. Und war das Eis schon gebrochen. Ne? Und so komme ich natürlich viel weiter, als wenn ich Ja, die schlimmsten Anrufe sind wahrscheinlich, wenn du in der Zentrale landest und sagst, kann ich den Chef sprechen? Da sind sie schon nicht gewillt. Also es kommt eben auch so ein bisschen drauf an, mit was für einer Laune du das machst. Ein bisschen entspannt. Und wenn du das eben an dem Tag nicht bist, dich gezielt zu versuchen, in diese Stimmung zu bringen. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist auch gut sein zu lassen und zu gucken, was habe ich noch zu tun und am nächsten Tag weiter zu telefonieren.
Mhm. Ja. Wie verändert sich denn die, wie man mit den Leuten redet, wenn man im Coaching mit dir arbeitet auch? Mhm. Also es passiert ja viel auf der Kommunikationsebene, ne, und da passiert ja eigentlich alles, was wir so nach außen hin machen, aber auch nach innen. Und was verändert sich da und was kann dann helfen? Oder was verändert das? Und nochmal, was verändert sich da und wozu führt das? Zu welchen Veränderungen führt das? Im Außen.
Also ich glaube, die größte Veränderung ist das aktive Zuhören, was immer so leicht in den Raum geworfen wird, du musst nur aktiv zuhören, was ganz vielen aber schwer fällt und was aber im Vertrieb ganz wichtig ist.
Vielleicht kannst du es nochmal erläutern, was ist denn genau aktives Zuhören, weil die meisten Leute sagen jetzt wahrscheinlich, ja, ich höre doch zu. Mhm. Was bedeutet das genau?
Genau, ich habe gerade, ich glaube auf LinkedIn war es, einen Spruch gelesen. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zuzuhören, sondern um zu antworten. Und das aktive Zuhören ist einfach das Zuhören, was der andere sagt, und dann nicht mit seinem eigenen Kram darauf zu erwidern, sondern darauf einzugehen, was der andere sagt. Also ich sag mal ein ganz banales Beispiel, wenn ich Kinder habe und was Tolles für meine Kinder zum Beispiel habe. Und der andere hat aber keine Kinder, dann kann ich ihm so viel davon erzählen, von diesem Tollen für meine Kinder, er wird sich das nicht kaufen, warum auch? Und das passiert ganz oft im Vertrieb, dass wir etwas gut finden und das, was wir daran gut finden, versuchen, dem anderen überzustülpen. Dass der aber seine eigenen Bedürfnisse hat, das vergessen wir dabei. Und deswegen ist das Zuhören so wichtig, damit ich seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse kenne und dann darauf eingehen kann. Und das ist ein Punkt, der oft nicht so einfach ist für viele, denn wir wollen ja auch eine bestimmte Außenwirkung haben, wir wollen ja auch gut sein und erzählen in der Regel gerne von uns. Und ja, das ist wirklich ein Prozess, das auch zu sehen, was für einen Mehrwert wir durch dieses aktive Zuhören haben können. Und das ist eins von vielen Sachen, die ich mache, die ganz entscheidend Sachen verändern. Und schon allein das entspannt sehr, denn plötzlich spreche ich die gleiche Sprache wie der andere. Vorher sprechen wir eher unterschiedliche Sprachen. Wenn ich versuche, ihm meins überzustülpen und im Zweifel der andere versucht, mir seins überzustülpen, ne? Wenn wir anfangen zu diskutieren, das passiert häufig, wenn wir überstülpen wollen, dann erzähle ich dir, was daran so toll ist und du erzählst mir, warum du es doof findest, weil du es gar nicht brauchst, nämlich eigentlich. Und nicht in diesen Schlagabtausch zu gehen, sondern eben wirklich zuzuhören. Und wir neigen manchmal dazu, das auf eine komische Art und Weise zu kommunizieren. Also wenn ich dir zum Beispiel was verkaufen möchte und du sagst mir, das ist ja viel zu teuer, dann weiß ich, du hast deinen Nutzen noch nicht dafür erkannt. Weil, wenn du den erkannt hättest, wäre es dir nicht zu teuer. Und das ist dann meine Aufgabe im Vertrieb, deinen persönlichen Nutzen rauszukriegen.
Was kann ich mir da für Fragen stellen oder meinem Gegenüber dann für Fragen stellen?
Ganz einfach zum Beispiel, wofür könntest du dir denn vorstellen, das zu benutzen? Oder wofür könntest du dir denn vorstellen, das zu brauchen? Oder was müsste er denn haben, damit es dir wert wäre?
Mhm. Ja. Und wie kann man im Verkaufen, weil es ja für manche Menschen ja auch wirklich ja, schwierig ist oder unangenehm, ne? Oder die das Gefühl haben, ich stülpe dem jetzt was über, wie kann man dabei authentisch bleiben? Weil ich glaube, das ist auch so ein Bedürfnis wahrscheinlich vieler Leute, dass sie trotzdem sie selber bleiben und nicht irgendwie in so einen ja, Verkaufsmodus gehen. Wie kann man dabei authentisch bleiben?
Auch genau dadurch, indem ich zuhöre und mir selbst vertraue, dass ich das Richtige für diese Person habe. Und wenn es nicht das Richtige ist, wenn ich wirklich nicht das Richtige für diese Person habe, mit der ich spreche, dann ist das okay. Dann muss ich nicht weiter meine und seine Zeit verschwenden, sondern dann kann ich eben weiterziehen zum Nächsten. Also deswegen ein Nein ist okay. Ich muss nur eben abgecheckt haben, bedient das die Bedürfnisse des anderen irgendwie, ja oder nein? Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es auch wirklich okay.
Ja. Ja. Und wie kann ich es schaffen, also so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dem beruflichen Erfolg, also im Vertrieb erfolgreich zu sein, und dabei entspannt zu bleiben, gelassen zu bleiben und auch irgendwie so die Lebensqualität zu behalten, auch vielleicht so eine gewisse Work-Life-Balance. Wie kann man da so die Brücke schlagen zwischen dem Erfolg und dem gesund mental bleiben?
Das ist eigentlich ganz einfach, denn wenn ich meinen Vertriebsjob entspannt mache, dann ist es ein sehr spannender Job. Ein Job, der Spaß macht und der uns auch gut fühlen lässt, weil er so messbar ist. Das ist ja die Kehrseite. Ne? Er setzt uns vielleicht unter Druck, aber wenn ich das schaffe, entspannt damit umzugehen, dann ist es auch schön, dass es so messbar ist, weil ich meine Erfolge sofort sehe. Und schon allein mit der Einstellung reinzugehen, nicht jeder muss mein Produkt kaufen, sondern die sollen es kaufen, für die es wirklich gut ist und dessen Bedürfnis bedient wird dadurch. Schon allein das spart mir ganz viel Zeit, denn ich halte mich nicht, so läuft es nämlich ganz häufig, ich halte mich nicht mit dem auf und telefoniere ungefähr 15 Mal mit der Person, die es eigentlich gar nicht haben will und versuche sie zu überzeugen, sondern ich kann mich auf die konzentrieren, die Interesse haben. Und schon allein dadurch bin ich viel erfolgreicher. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach so, wie man das kombinieren kann. Ne? Genau, das ist der eine Punkt, in dem ich eben den Fokus richtig setze und mit einem Nein wunderbar leben kann. Und ich kann auch bei einem Nein ja die Tür offen lassen, ne? Und sagen, so, wenn du es dir anders überlegst, melde dich gerne. Das kann ich wunderbar tun, wenn ich es nicht persönlich nehme und nicht sauer bin auf die Person. Ne? Das dann eben die Tür offen zu halten. Und einige davon werden anrufen, andere nicht. Und sich auch darüber im Klaren zu sein, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel in diesem Monat meine Zahlen nicht erreiche? Ist das ein Weltuntergang? Habe ich dann vielleicht ein bisschen weniger Geld? Oder was passiert? Und wenn ich 10 gute Jahre habe und ein Jahr davon ist nicht so gut, wenn ich da 15 Jahre später darauf zurückblicke, wie viel Einfluss hat das noch? Das ist total egal eigentlich. Mhm. So, also sich das auch bewusst zu machen, das ist das meiste davon ist kein Weltuntergang. Und also wirklich durch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein bist du entspannt und dann fällt es dir auch leicht.
Ja. Ja, ich denke auch, es hat Auswirkungen auf alles dann, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und also ich war, ich glaube, 7 Jahre war ich Teamleitung bei Thermomix und habe ja mein Team dann abgegeben und ich war super erfolgreich durch diese Entspanntheit. Auch ich bin ein sehr entspannter Mensch schon länger habe eben auch mein Team entsprechend geführt. Und was ganz, was für mich ganz schön war, weil ich bin ganz oft gefragt worden, habe auf irgendwelchen Konferenzen gesprochen, mein Geheimrezept, wie ich das mache. Ich habe auch so viele Leute immer ins Team geholt und es war einfach immer diese Zufriedenheit, ne? Auch die Zufriedenheit dann von meinen Teammitgliedern. Jetzt habe ich mein Team habe ich abgegeben, das wurde dann verteilt, als ich aufgehört habe als Teamleitung. Jetzt ist ja der neue Thermomix gerade rausgekommen und ich sehe das immer noch, wie viele Verkäufe die jeweils haben. Und zwei meiner Teammitglieder, die in einer bestimmten Gruppe gelandet sind, die haben als allererstes viele Verkäufe gehabt und so. Und das hat mich super gefreut, weil ich einfach gedacht habe, mega. Mhm. Habe ich einfach ganz viel richtig gemacht, weil die immer noch entspannt verkaufen, zuhören, die Bedürfnisse erkennen und motiviert sind nach so langer Zeit.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe ja auch von Clelia Thermomix irgendwann gekauft.
Ja.
Und ich finde das schön und da gibt es ja auch, dass man das so sagt, anstatt einen Druck zu kreieren, sollte man einen Sog kreieren. Und ich glaube, du hast nie aktiv bei mir verkauft, sondern irgendwann dachte ich so, das ist voll cool, ich will das auch haben. Und dabei hast du an sich gar nichts gemacht in dem Sinne. Also das du stimmt, hast nie irgendwie mir das aufgestülpt oder gesagt, boah, du brauchst das auch oder so. Und das merke ich auch. Also wenn ich kriege ja auch viel Vertrieb ab, ne, gerade in meinem Business. Also wie viel Akquise ich abbekomme, das ist nicht normal, glaube ich. Also ich glaube, in unserer Branche ist es normal, aber es ist wirklich viel, was man also als Coach gerade auch bekommt, über alle möglichen Kanäle, Anrufe, Nachrichten, E-Mails, bei Instagram ganz viele Anfragen und ich merke auch, also das, was mich nervt, sind halt die halt ja nur nerven, so, ne, die ganze Zeit Druck aufbauen und hier fragen, hier, ich habe immer noch keine Antwort, ich brauche eine Antwort und ich denke mir so, ja, nee, kriegst du halt einfach nicht und auf mich wirkt dieser Sog auch viel stärker, wenn jemand sagt, so, du, alles cool, melde dich, wenn du Bock hast, wenn nicht, dann nicht. Dann denkst du, ja, das ist mal jemand Cooles. So. Da habe ich dann eher viel eher noch Lust, irgendwas zu kaufen, anstatt von den Menschen, die so Druck aufbauen.
Genau, das geht eben vielen Menschen so. Und also ich mache ja jetzt auch Vertrieb. Ich muss ja auch Akquise machen, um Seminare zu geben und so. Und da mache ich es ähnlich wie damals bei Thermomix. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade mit einem CEO geschrieben, der auf meine Nachricht irgendwie sagte, nee, danke, kein Interesse. Und dann habe ich dem hinterher geschrieben, na, austauschen kostet ja nichts, ne? Wenn du es nicht willst, ist es okay, ich werde dich nicht weiter nerven, aber ich würde mich freuen. Und daraufhin hat er mir geschrieben, ich habe gerade erst angefangen im Januar, ich kann noch überhaupt nichts absehen, melde ich im Juli nochmal. Mhm. Obwohl er vorher es abgebügelt hat. Ne? Also dieses einfach, ja, wenn jemand will, ist es okay und wenn nicht, dann nicht. Und
ja, genau.
Hätte er gesagt, nein, danke, ich hätte ihn auch nicht wieder angeschrieben.
Ja.
So, ist ja in Ordnung, wenn er nicht will, dann nicht. Hätte ich vielleicht noch geschrieben, klar, kein Problem, wenn du es dir anders überlegst. Mhm. Jetzt hast du ja meine Kontaktdaten und gut ist. So, ja. Und das ist so diese Balance zu finden. Genau, und deswegen ist auch dieses in den Schlagabtausch gehen nicht so sinnvoll, weil das ist eigentlich unnötig. Und also ich kann mich erinnern an eine Frau, lustigerweise, es war für mich so ein Aha-Moment, ganz am Anfang meiner Thermomix-Zeit, das war eine Frau, die 3 oder 4 Mal, glaube ich, da war und die ging mir echt auf den Keks, weil sie sie wollte irgendwie betreut werden und so, ne? Aber sie wollte keinen Thermomix kaufen und ist aber immer gekommen zum Kochen und zum Essen und so. Und dann beim vierten Mal kochen, so, dann habe ich hinterher immer noch mit den Leuten gesprochen und beim vierten Mal kochen habe ich ihr gesagt, na, wir brauchen ja gar nicht speichern, du willst ja eh keinen haben. Und dann hat sie gesagt, hä? Wieso will ich keinen haben? Ich wollte heute unterschreiben. Das hätte sie bestimmt nicht gemacht, wenn ich ihr gesagt, wenn ich ganz normal mit ihr gesprochen hätte. So, ich hatte sie abgehakt. So, soll sie kommen, kochen und essen von mir aus. So, und das ist das, was ich meine mit Grenze setzen. Ne?
Da auch dann nicht die eigene Energie wieder verschwenden, ne?
Genau, ja. Und ich muss nicht denen das auf dem Tablett präsentieren. Die können auch was machen, die können auch sich committen oder fragen von sich aus. Ne? Zumindest, also wenn das länger läuft, kann ich die Verantwortung irgendwann zurückgeben. So ist es vielleicht klarer ausgedrückt. Ne? Mhm. Dann müssen sie sich irgendwann entscheiden, wollen sie oder wollen sie nicht. Und ich muss nicht endlos das versuchen. Das ist wirklich teilweise Energieverschwendung.
Ja. Gibt es eine bestimmte Übung oder Frage, die du in deinen Coachings mit reinbringst, die immer wieder so für Aha-Momente sorgt?
Also eine Sache, die ich mit fast allen mache, die tatsächlich auch so gut wie alle anwenden, ist auf die Körperhaltung zu achten beim Telefonieren. Da nicht irgendwie in seinem Stuhl lümmeln, am besten auch mit Füßen hoch und so, das verändert die Stimme. Und wirklich gerade zu sitzen, beide Beine auf dem Fußboden, so, dass ich mich eben selbstbewusst fühle. Und das kann man hervorragend ausprobieren, wenn ihr irgendwie zusammengesackt auf eurem Stuhl sitzt und mal versucht, euch mega zu freuen, das geht einfach nicht wirklich. Und wenn ihr ganz gerade und fest sitzt und versucht, ganz traurig zu sein, das geht eher, ist aber schwierig trotzdem. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und die Körperhaltung beim Telefonieren macht eine Menge aus. Mehr als wir denken, denn die Körperhaltung, wir sind ja Körper und Geist, ne? Und der Geist beeinflusst den Körper, denn wenn wir zum Beispiel traurig sind, dann haben wir hängende Schultern oder wenn wir uns freuen, dann haben wir auch eine andere Körperhaltung. Ich habe gerade eine Klientin, mit der, die sollte so eine Superheldenpose sich ausdenken, um in bestimmten Situationen selbstbewusster zu sein, und ich hatte ja aufgegeben, mal zu, darauf zu achten, in welchem, wie sie ihre Körperhaltung hat in tollen Momenten. Und die erzählte mir dann, dass sie sogar auf Fotos, sie macht sie immer ihre Hände so auf die Hüften und davon gibt es sogar ganz viele Fotos. Und daraus hat sie dann ihre Superheldenpose gemacht. Und ja, einfach mal zu gucken, sich selbst auch zu beobachten, was haben wir für eine Körperhaltung, wenn wir uns gut fühlen. Und das kann ich dann auch einfach mal hervorholen, wenn ich mich nicht so gut fühle und diese Körperhaltung einnehme. Und das beeinflusst dann wiederum den Geist. Also dann habe ich wirklich auch ein bisschen bessere Laune.
Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Was war das eindrücklichste Erlebnis, was du so mal im Coaching mit jemandem aus dem Vertrieb hattest?
Da muss ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen überlegen. Ich glaube, eins der bewegendsten, also ich habe super viele bewegende Momente, aber ich glaube, eins der bewegendsten jetzt in letzter Zeit war mit einem älteren Herrn, der gar nicht im Vertrieb war. Aber irgendwie fällt mir das dazu ein, weil er so viel mit Zahlen zu tun hatte und auch messbare Leistung abgegeben hat, also unter hohem Druck stand, auch unter hohem Druck, dass das alles richtig ist, dass er sich nicht verrechnet hat und so. Und der konnte einfach abends nicht abschalten, der konnte nicht einschlafen, der ist um 4 Uhr morgens wach geworden und dann drehten sich seine Gedanken nur noch darum, hat er keinen Fehler gemacht, hat er an alles gedacht und so. Er stand wirklich unter sehr hohem Druck und ist über einen Kollegen zu mir gekommen in einer Firma, wo ich die Abteilung habe ich gar nicht gecoacht. Und das ging rucki zucki, dass sich das wirklich gewendet hat. Und dass er einschlafen konnte, dass er wusste auch nicht, was er abends machen kann und so. Also der hat so viel an Lebensqualität gewonnen und hat mir das so zurückgespiegelt. Und es war eine rasante Entwicklung, die ich gar nicht so erwartet hätte. Es hat mich sehr berührt.
Und was habt ihr gemacht, dass die Veränderung so rasant war?
Er hat extrem gut mitgearbeitet, hat alles umgesetzt, auch was ich ihm, ich gebe oft Hausaufgaben auf, nicht im Sinne von setz dich hin und schreib was, sondern Dinge gezielt auszuprobieren. Mhm. Und das hat er hervorragend gemacht. Also er hatte zum Beispiel einen Tick, er konnte nichts stehen lassen. Und dann stand ein Teller auf der Geschirrspülmaschine, den musste er sofort wegpacken. Und eine der Aufgaben war zum Beispiel, es nicht wegzupacken. Und das hat er hervorragend gemacht. Und seitdem klappt es super und seine Familie packt auch Sachen in Geschirrspüler. So, das sind einfach so, also eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist ihm schwer gefallen. Das ist ihm richtig schwer gefallen, das zu ertragen, kurz, 2-3 Tage, bis er diese Veränderung gesehen hat. Das ist, ich muss mich darüber nicht ärgern, weil meine Familie macht das ja. Ich lasse ihnen nur gar keine Zeit dafür. Hm. Und davon gab es ganz viele Dinge, die er einfach wirklich ausprobiert hat, weil viele Dinge muss man ausprobieren, gerade wenn es um Entspannung geht. Da ist jeder individuell und da muss man Dinge ausprobieren. Und wenn es um die Persönlichkeit geht, haben wir so viele Verhaltensmuster, nach denen wir agieren, dass wir da auch einige Sachen ausprobieren müssen und Erfahrungen dazu machen müssen. Also eben Feedback kriegen, automatisches Feedback. Und meistens ist es dann so, dass es gute Erfahrungen sind und dass sich das dann langsam verfestigen kann.
Ja. Und wie kann man dann im Coaching dafür sorgen, dass das auch wirklich langfristig bleibt und nicht nur, sag ich mal, vielleicht die Zeit über, wo du da bist und begleitest und danach die Leute wieder in ihr eigenes altes Muster fallen?
Das kann ich ganz einfach sicherstellen. Einmal ist es ein Prozess neben dem Coaching, der automatisch läuft. Deswegen läuft es ja auch eine Weile, ne? Also mit einer Coachingstunde kann ich natürlich schon was verändern. Und du merkst auch Veränderung sofort. Trotzdem, damit sich das verfestigt, braucht es ein bisschen Zeit. Und gerade wenn es um Persönlichkeit geht, muss ich das ausprobieren, habe ich ja eben schon erklärt. Das, was ich mache, ist, um es sicherzustellen, dass es so ist, dass ich, wenn das Coaching abgeschlossen ist, in größeren Abständen, also nach 3 Monaten zum Beispiel, nochmal eine Session mache und gucke, wie läuft's, ne? Und damit du gleich frühzeitig erkennst, schleicht sich jetzt irgendwas anderes ein, weil das Alte ist meistens passé. Also wenn du Erfahrungen gemacht hast mit einem anderen Verhaltensmuster, was wirklich gut war, dann verfällst du manchmal in großen Stresssituationen noch in Altes, allerdings fällt es dir dann auf und dann bist du in der Lage, das selbst wieder zu ändern. Und wenn das nicht so ist, dann steckt da noch irgendwas Tieferes dahinter, das eben noch nicht aufgearbeitet ist. Und das kommt aber in der Regel, kommt das während des Coachings schon ans Tageslicht. Und wenn nicht, dann sind dafür eben die Coachings mit längerem Abstand, einfach um zu checken, läuft alles, ist in der richtigen Richtung, oder gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die wir justieren müssen? Und das habe ich tatsächlich am Anfang nicht so gemacht und die sind dann ab und zu aber wieder bei mir gelandet sozusagen. Ne? Und manchmal dann auch, wenn sie schon tiefer drin waren, also wenn sie sich schon ein bisschen verrannt hatten, witzigerweise immer in Beziehung, sonst nicht. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich, wenn das Coaching abgeschlossen ist, dass ich mich nach 2-3 Monaten nochmal treffe und gucke, läuft alles seinen Gang, gibt es noch Kleinigkeiten, ist noch was aufgekommen, was wir bearbeiten müssen.
Mhm. Wie so eine Nachsorge dann?
Ja, so ein Follow-up quasi, ja, genau. Ne, um zu gucken, ob alles gut läuft. Und irgendwas Kleines gibt es immer. Ich meine, Persönlichkeitsentwicklung machen wir unser Leben lang. Mhm. Mache ich auch. Und Beziehung ist ganz witzig, so dieser Gedanke, dass die wieder bei mir gelandet sind, das war dann immer, da hat sich irgendwas geändert, ne, in der Beziehung. Oder sie sind in eine neue Beziehung eingegangen oder so. Und Beziehungen fordern unsere Persönlichkeit am meisten heraus, also Partnerschaften. Und finde ich ganz witzig, dass mir gerade aufgefallen ist, dass die wiedergekommen sind.
Ja, ich denke auch, also unsere größten Learnings sind Beziehungen, Businessaufbau, würde ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich sag dann dazu die 3B und ein Baby, also wenn man Kinder kriegt wahrscheinlich auch. Also ich glaube, das sind somit die krassesten Herausforderungen, die uns am meisten auch verändern und ja, challengen in unserer Persönlichkeit. Ja.
Also Kinder auf jeden Fall.
Ja, das kenne ich jetzt noch nicht, aber ich weiß es von Beziehungen und von Businessaufbau.
Ja, meine Kinder sind auch eine der wenigen Personen, die mich auch aus der Reserve locken können. Ganz selten. Mhm. Aber ja, und mein Partner.
Genau, ja.
Ja, sonst bin ich, glaube ich, schwer aus der Ruhe zu bringen.
Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei dir.
Das ist auch ganz witzig bei meinen Kindern, wenn ich wirklich mal lauter werde, die sind sofort ruhig. Weil die kennen das gar nicht. Dann wissen sie auch, okay, jetzt meint sie es wirklich ernst. Jetzt haben wir massiv eine Grenze überschritten.
Ja,
ja, die sind ja schon 13 und 17, also kommt es gar nicht mehr so oft vor. Aber ja, also, ja, ist ganz witzig. Mhm. Sind sofort ruhig.
Ja. Wenn ich jetzt selber im Vertrieb arbeite und vielleicht dauergestresst bin oder einfach gerade irgendwie überfordert, was kann ich jetzt gezielt tun?
Jetzt gezielt?
Clelia anrufen.
Genau, mich anrufen, ja, auf meine Homepage gerne gehen, ja, und mir eine Mail schreiben, weil mein Berufshandy liegt gerade zu Hause. Mich anrufen jetzt bringt nichts. aber mir eine Mail schreiben, natürlich, dass wir einfach mal kostenlos gucken können, ne? Was sind denn deine Baustellen, wo könnte ich dir helfen? Das ist das eine. Und mir kommt, also ich könnte natürlich so Klassiker sagen, ne? Durchatmen und so, aber alles, was ich mache, ohne an mir zu arbeiten, wenn das eine dauerhafte Situation ist, ist sinnlos eigentlich, weil das ist eine spontane Kurzmaßnahme, die kurz hilft. Wenn ich aber dauergestresst bin, wenn ich nicht schlafen kann oder so, dann muss ich etwas verändern. Und nicht mein Arbeitgeber oder ich muss auch nicht zwingend den Job wechseln oder ähnliches, sondern ich muss an mir arbeiten und gucken, wie kann ich denn damit entspannt umgehen und will ich das überhaupt? Ne? Ist ja auch noch so eine Sache. Und irgendwie ist mir gerade ein Dreieck in den Kopf gekommen. Und zwar, also wenn du wirklich unter Dauerdruck stehst oder unter Stress, wenn du Symptome hast, muss ja nicht mit dem Vertrieb zusammenhängen, ne? Kann auch generell mit Druck zusammenhängen oder ähnlich, wenn du nicht schlafen kannst, immer was in dich hineinstopfst oder nichts isst oder all diese Sachen, die wir eben erwähnt haben. Und du hast das Gefühl, das hängt mit einer bestimmten Sache zusammen, dann überleg dir, ob du es liebst. Also liebst du es? Was magst du daran? Und dann, wenn du es liebst und das weitermachen möchtest, ruf mich an oder schreib mir eine Mail. Und was du dir auch überlegen kannst schon mal ist, kannst du persönlich etwas verändern? Denn das andere lässt sich, das Äußere lässt sich meistens nicht verändern. Da kannst du ganz gezielt was verändern? Dann ruf mich auch an. Dann arbeiten wir da zusammen eine Strategie. Und wenn du nichts daran liebst und du nichts ändern kannst, solltest du dir überlegen, ob du es nicht verlassen solltest, wenn es dich so auf lange Sicht, sage ich mal, krank macht. Ne? Also wenn es eben wirklich nicht gut für dich ist. Und auch da kannst du mich anrufen oder mir eine Mail schreiben und wir gucken, erstmal, ist das wirklich der Weg oder ist es vielleicht nur dein momentaner Blick darauf? Und wenn es wirklich das Ergebnis ist, was ja auch okay ist, eine Strategie zu entwickeln, wie du da gut rauskommst und in was Neues gehen kannst.
Mhm. Wo ist da jetzt das Dreieck?
Das Dreieck ist,
sind die
ist das,
drei Fragen quasi,
also? Das ist das Entscheidungsdreieck. Mhm. Love it, change it, leave it.
Ja. Mhm. Okay. Welche Tools oder Methoden nutzt du besonders gerne in deinem Coaching, wenn du im Vertrieb arbeitest?
So viele. Also für mich ist das A und O das Erleben. Denn im Kopf wissen wir ganz viel, aber fühlen dazu, also ich muss es eigentlich gar nicht erleben. Es reicht auch, wenn ich es in meiner Fantasie erlebe und das entsprechende Gefühl dazu habe. Und alle Tools, die ich dafür benutze, haben das. Das Erleben oder auch das Draufgucken als dritte Person oder ja, eigentlich diese beiden Sachen. Und auch, was ich sehr gerne mache, es bereitet mir wirklich Freude, ist bestimmte Sachen zu provozieren. Also da auch provokant zu sein und zu hinterfragen, ob das wirklich so ist. Denn oft sind das so verquere Sachen, die wir im Kopf haben. Von denen wir denken, dass sie normal ist, sind. Es macht mir Spaß.
Hast du da ein Beispiel? Eine Beispielgeschichte oder so?
Ich weiß nicht, ich hatte mal einen Klienten, den musste ich auch gerade denken, der irgendwann zu mir sagte, ey, du provozierst mich hier aber auch. Und ich habe ihn nur angegrinst und habe gesagt, ja, es macht mir auch Spaß. Und er hat gesagt, aha, ja, aber es wirkt ja auch, du knackst mich ja auch. Aber wollte ich ihn gar nicht knacken, ne? Aber so das, was er eben meinte damit, ist, dass er wirklich Dinge hinterfragt hat, die er vorher nicht hinterfragt hat. Ob die wirklich so richtig sind. Denn, ja, also wenn ich gelernt habe, dass ein roter Apfel rot ist, dann werde ich das nicht hinterfragen, selbst wenn er vielleicht gar nicht rot ist. Übertragen auf Verhalten. Verhalten kann man ja nicht so eindeutig definieren. Ja, dann denke ich, dass es dass man nach, machen wir irgendwas Banales, nach 22 Uhr darf man niemanden mehr anrufen. Das ist ja total Blödsinn, warum nicht? Also ich denke zum Beispiel, jemand, der sein Handy an neben seinem Bett liegen lässt, ist selbst schuld, wenn ich nach 22 Uhr anrufe und ihn wecke. So, insofern gibt es nicht nur diese eine richtige Überzeugung. Und das eben zu hinterfragen. So, wenn er bei der Meinung bleiben will, nee, nach 22 Uhr möchte ich keinen anrufen, ist völlig okay. Aber es ist nicht so, dass man das nicht macht. Mhm. Ist ja nicht universell.
Okay. Und meine letzte Frage. Was kann die zuhören, vielleicht jetzt auch direkt nach der Folge ausprobieren, um erfolgreicher im Vertrieb zu sein?
Okay. Zuhören. Also ich würde sagen, zwei Sachen, die beides mit Zuhören zu tun haben. Und zwar von Anfang an zuhören und auch auf Kleinigkeiten eingehen. Und das zum Beispiel als Witz aufgreifen oder wie mit diesem Essensbeispiel. Ne? Oh, was gibt's denn Leckeres? Dann eben wirklich zuhören. Was brauchen die Leute? Was brauchen die, was ich habe? Das macht viel Veränderung.
Ja. Gibt es noch was, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne erwähnen möchtest oder was du noch teilen möchtest, was du noch loswerden möchtest?
Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber Vertrieb kann so viel Spaß machen und es kann wirklich beflügeln, wenn ich es so entspannt und mit Freude mache und ohne Druck. Und dann kommt der Erfolg von ganz allein. Beziehungsweise natürlich muss ich was tun, aber ich empfinde es nicht mehr so, als wenn ich mich abstrampeln würde.
Ja.
Und auch die Komfortzone verlassen, auf die sind wir gar nicht so eingegangen. Ne? Aber auch die Komfortzone zu verlassen im sicheren Rahmen macht auch total Spaß. Und ich mache tolle neue Erfahrungen.
Mhm. Das stimmt. Das kann sehr beflügelnd sein auch. Ja,
ja, weil man dann auch stolz auf sich ist und so das geschafft zu haben und so kleine Schritte zu gehen, ist toll. Macht ein tolles Gefühl.
Ja. Ja, sehr danke schön.
Ja, danke dir.
Das ist ein interessanter Einblick und ich hoffe, ihr konntet als Zuhörer ganz, ganz viel mitnehmen und lernen. Und ja, genau. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen.
Wir wünschen euch wundervolle Ostern.
Ja, stimmt. Ostern steht vor der Tür. Ja, genießt die Zeit.
Genau.
Mit ganz viel Entspannung und Spaß.
Ja, viele sind ja vielleicht auch in den Ferien. Fast ganz Deutschland hat ja auch Ferien.
Hamburg nicht.
Nee. Ja. Naja, wir halten hier die Stellung. Ist schon genau. Okay.
Also wir sind erreichbar.
Auf jeden Fall.
Im Vertrieb besser werden wollt oder den Stress und den Druck loswerden wollt, dann meldet euch bei Clelia. Sie ist am Start, am Arbeiten.
Genau, das
wird. Und ihr könnt sie auch nach 22 Uhr anrufen.
Auf jeden Fall, mein Handy ist aus.
Genau.
Kein Problem. Ja. Aber meine Mailbox geht ran und ich rufe dann natürlich am nächsten Tag zurück. Vorausgesetzt, es ist kein Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, jetzt vielleicht nicht am Ostersonntag oder so.
Ja, aber per Mail geht ja immer. Ne? Also, ja. Also ich denke schon, dass wir auch in der Pflicht sind, nicht erreichbar zu sein, wenn wir nicht erreichbar sein wollen.
Klar, ja.
Genau. In diesem Sinne, habt eine wundervolle Zeit. Beim nächsten Mal interviewe ich Gesche wieder.
Mhm. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.